Jetzt hört er mich. Genau. Ja, frisch eingeflogen aus Holland. Helga und ich waren letzte Woche in Holland auf einer Coaching-Woche mit dem Mike und der Bibi und mit noch anderen aus dem Staff. Und wir hatten eine sehr, sehr coole Woche. Und ja, sind frisch aufgetankt, frisch durchgepustet vor allem von der Brise dort oben. Und wir hatten einfach super Wetter. Es war einfach ein Riesengeschenk, dass wir das erleben durften. Und ja, bin auch gern wieder hier heute. Jo, und es geht heute um Israels Rolle in der Weltgeschichte. Und das ist echt ein super spannendes Thema. Und das hat mich, ja, ich fand es selber irgendwie ein Privileg, dass ich dieses Thema wirklich eher heute predigen darf. Und ja, Kathi hat es gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Ursprung unseres Glaubens in dieser Serie. Und ich weiß nicht, ja, wie tief und wie viel und wie oft du dich mit der Bibel beschäftigst oder beschäftigt hast. Vielleicht bist du jemand, ja, du hast eine Bibel zu Hause und hast sie vielleicht schon, ja, schon länger nicht mehr so in der Hand gehabt und denkst, naja, ja, könnte ich vielleicht mal wieder. Oder du hast in der Vergangenheit immer mal wieder drin gelesen und ja, vielleicht hast du dir auch so einige Bibelverse gemerkt. So Psalm 23 ist so ein ganz bekannter Vers oder so ein ganz bekannter Psalm oder es gibt so andere Verse. Ja, oder du verbringst regelmäßig Zeit und liest in der Bibel. Und wisst ihr, mir ging es früher so, dass ich immer mal wieder in der Bibel gelesen habe und es war tatsächlich so, ich konnte mir so einige Verse irgendwie merken und habe aber ja manchmal auch gemerkt, ja, so die Zusammenhänge, ja, die waren mir nicht immer so ganz klar. Und wenn es dir vielleicht genauso geht und du so einige Dinge aus der Bibel weißt, dann ist es vielleicht so, wie Kathi vorhin gesagt hat, mit dieser Ameise und diesem Vogel. Wenn du nämlich immer nur so punktuell Bibel liest und so einige Verse kennst, dann stell dir vor, du bist eine Ameise und du siehst einfach mal nur diese Grashalme um dich rum. Also da ein Grashalm und da ein Grashalm. Und ich möchte dich heute ermutigen, in dieser Message ja wirklich auch mal diese Vogelperspektive einzunehmen. Und zwar ja wirklich mal die Bibel mal so, ja, den ersten Teil und den zweiten Teil mal als Gesamtes zu betrachten. Und das ist etwas ganz arg wichtig und das gleich am Anfang. Wir können nämlich im zweiten Teil der Bibel, da sagt man so das Neue Testament, ich finde den zweiten Teil der Bibel eigentlich einen besseren Ausdruck, aber da können wir gleich lesen, dass schon vor Beginn der Welt, also bevor das erste Buch Mose entstanden ist, Gott gewusst hat, dass er Jesus schicken würde. Dass es sein Plan war, Jesus zu schicken. Und das ist ganz wichtig. Und behalte das bitte im Hinterkopf, bei allem, was ich jetzt in dieser Message sage. Das heißt, Gott wusste, wenn er dich und mich erschafft und wenn wir die Möglichkeit haben, auch zu rebellieren und uns gegen Gott aufzulehnen, wenn wir die Möglichkeit haben, auch das Böse zu wählen und Schuld auf uns zu laden, Dinge zu tun, die ja die zerstörerisch sind und die uns von Gott trennen, dann wusste Gott auch, weil er ist Gott, dass er eine Möglichkeit kreieren muss, um uns genau dort wieder rausholen zu können. Und deshalb wusste Gott auch von Anfang an, dass er Jesus schicken würde. Und diese Perspektive, die ist absolut entscheidend, wenn wir uns heute damit beschäftigen und wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn wir versuchen zu verstehen, wie die Zusammenhänge zwischen Altem und Neuem Testament sind, zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Und zwar, wenn wir die Bibel so lesen, dass schon im ersten Teil der Bibel ganz viele Hinweise auf Jesus drin sind. Und wenn wir heute über die Rolle Israels sprechen, dann sprechen wir, ja, dann lasst mich so sagen, wir sprechen von dem Setting, in das Gott dieses Volk gesetzt hat. Und ich möchte mit euch mal anschauen, wie der Beginn dieses Volkes aussah. Und zwar, dass der Beginn dieses Volkes war Abraham. Abraham war der erste Jude auf der Bildfläche. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Abraham kennst. Aber er war zunächst ein Heide, der Gott kennenlernt und der von Gott berufen wird. Aber was heißt denn das genau, er wird von Gott berufen? Abraham wird von Gott berufen mit dem Ziel, dass Gott die Welt retten möchte. Das heißt, Gott hatte das Ziel mit Abraham, alle Nationen zu erreichen. Und Jesus sagt in Johannes 4, ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Was? Moment. Also, die Rettung der Welt kommt von den Juden, sagt Jesus? Nicht von den Christen? Nicht von der Kirche? Nein, von den Juden. Und damit ist gemeint, dass Gott in dieses Setting des Volkes Israel, ja, lass mich mal so ausdrücken, verschiedene Erlösungsprodukte hineingesetzt hat, beziehungsweise das Volk Israel von Gott verschiedene Rollen bekommen hat. Und diese Erlösungsprodukte, in Anführungszeichen, stellt uns allen Gott bereit, durch genau dieses Volk Israel. Und die erste Rolle des Volkes Israel ist es, dass das Volk Israel hat, die Berufung hat, etwas zu gebären, also etwas hervorzubringen. Und damit ist gemeint, dass sie die Aufgabe von Gott bekommen haben, die Bibel, das Wort Gottes zu kreieren. Und die Bibel ist deswegen auch so immens wichtig, weil nur durch das Lesen der Bibel und durch das, ja, auch durch das Hineinvertiefen und Versuchen, ja, uns von Gott auch zeigen zu lassen, wie diese Zusammenhänge sind, nur dadurch können wir den Plan Gottes auch verstehen. Paulus sagt, dass das Wort Gottes für dich ein Spiegel sein möchte. Und zwar kein Spiegel, der, wenn du morgens reinguckst und denkst, oh, da ist ein Pickel und da ist ein Pickel und da ist eine neue Falte und da ist ein graues Haar. Nein, sondern ein Spiegel, um dir aufzuzeigen, wo du körperliche, seelische und geistliche Krankheiten hast, die dich zerstören und dich kaputt machen, die dir aufzeigen, an welchen Stellen du einen Arzt brauchst. Gott möchte dir durch die Bibel helfen, zu sehen, wo deine Krankheiten sind. Und Jesus sagt, ich bin dieser Arzt. Ich bin dieser Arzt und alles, was du in der Bibel, im ersten Teil der Bibel liest, weist auf mich hin. Alle Schriften und Propheten im ersten Teil der Bibel kreieren genau dieses Setting, in das Jesus geboren, hineingeboren wurde. Und das ist die zweite Rolle im Plan Gottes, die er dem Volk Israel gibt. Dieses Setting zu kreieren, in das Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der Retter, hineingeboren wurde in sein Eigentum. Und hier gibt es zwischen Juden und Christen schon seit Jahrhunderten eine Diskussion. Die Juden sagen, Jesus war noch nicht da. Die Christen sagen, nein, er war schon da. Und es geht schon ein paar Jahrhunderte so hin und her. Christen sagen, ja, Jesus war schon da. Juden sagen, nein, er war noch nicht da. Wer hat recht? Beide. Die Bibel berichtet uns davon, dass er gekommen ist und dass er ein zweites Mal kommen wird. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Zugbrücke. Eigentlich habe ich gedacht, so in Holland, wo wir jetzt sind, da müsste eigentlich viele dieser Zugbrücken geben und es gibt welche, die sind allerdings nur sehr riesengroß und ich wollte eigentlich ein Bild irgendwie, wo man so auch ein bisschen Zugbrücke erkennen kann. Und das war das, was ich gefunden habe und ich glaube, das ist auch ganz gut. Und ich möchte damit Folgendes euch klar machen. Wenn du Jesus kennenlernst, dann gibt es eine Dimension, wo du erkennst, dass Jesus für dich gestorben ist und du kommst in Beziehung mit Gott. Und wenn du das erkennst, dann ist es dieses Geschenk der Gnade, das dich antreibt. Und du sagst, yes, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und das ist die eine Seite dieser Zugbrücke. Und dann gibt es eine zweite Dimension im Christsein. Jesus sagt, ich werde wiederkommen. Und das ist dann die Dimension, wo du sagst, ich möchte Jesus immer ähnlicher werden. Und du gehst Themen in deinem Leben, gehst du an, immer einen Next Step. Und das ist dann die zweite Seite dieser Zugbrücke. Und ein gesundes Christsein hat immer beide Dimensionen. Und es gibt Christen, die leben nur diese eine Dimension. So jemand sagt dann zum Beispiel, hey, alles easy. Alles ist alles amazing grace, Jesus ist für mich gestorben, alles gut, that's it. Ist völlig egal, wie ich lebe. Weil die Gnade ist da. Nothing matters, ich hänge ab bis in alle Ewigkeit. Super. Und jemand hat mal gesagt, das sind so, ja, so lullelalle Christen, hat es mal jemand genannt. Ich fand das irgendwie einen interessanten Ausdruck. Aber jemand, dem bewusst ist, dass Jesus wiederkommen wird, Also auch diese zweite Dimension im Blick hat, diese zweite Seite dieser Zugbrücke, der lebt mit einer ganz anderen Ehrfurcht im Herzen. Und hier haben die messianischen Juden einen ganz, ganz großen Vorsprung. Sie haben Ehrfurcht vor Gott. Ihnen ist sehr bewusst, wer Gott ist und dass Jesus auch wiederkommen wird. Die Frage ist, wie wird Jesus mein Herz vorfinden, wenn er wiederkommt? Und davon redet Jesus sehr, sehr oft. In Jerusalem gibt es ein Tor. Und das ist kein Tor im herkömmlichen Sinn, sondern es ist ein zugemauertes Tor. Also es war mal ein Tor. Und zwar war dieses Tor, es ist das goldene Tor, und das ist das Tor, was direkt auf den Tempelberg oder vom Tempelberg zurück nach Jerusalem hineinführt. Und durch dieses Tor ist Jesus beim Einzug in Jerusalem gegangen. Aber warum ist es zugemauert? Hat jemand eine Idee? Ja, es wurde von den Moslems zugemauert. Und wisst ihr warum? Um zu verhindern, dass Jesus, wenn er wiederkommt und vom Ölberg herkommt, durch dieses Tor kommen kann. Das heißt, ja, die Moslems sind sich dessen mehr bewusst und haben auch Vorkehrungen getroffen, wenn Jesus wiederkommt. Und vielleicht ist es sogar so, dass sie mehr daran glauben als wir. Und sie haben nicht nur dieses Tor zugemauert, sie haben auch noch einen Friedhof davor gegründet. Weil sie wissen, ein Jude würde nie über totes Gebein gehen. Ich glaube, dass es Jesus vollkommen egal ist. Aber ich find's echt eine sehr, sehr herausfordernde Tatsache. Und dein Kopf sagt dir jetzt vielleicht, klar, ich weiß auch, dass Jesus wiederkommt. Aber ich möchte dich fragen, wenn du mal diese, ich sag's mal so, fromme Brille absetzt und tief in dein Herz hineinhörst und hineinschaust, lebe ich? Lebst du? Leben wir so in dem Bewusstsein, in der Gewissheit, dass Jesus wiederkommt? Und dieses Setting, das hat mit dem Bund zu tun, den Gott mit David schließt. Als Gott zu David sagt, auf deinem Thron, David, wird ein ewiger König sitzen. Und wir lesen in Hesekiel 37, alle Israeliten werden einen gemeinsamen Hirten haben, einen König, der ein Nachkomme meines Dieners David ist. Dann richten sie sich wieder nach meinen Geboten. Sie achten auf meine Weisungen und leben danach. Das Land, das ich früher meinem Diener Jakob gegeben habe, nehmen sie erneut in Besitz. Schon ihre Vorfahren haben dort gelebt. Und nun werden sie, ihre Kinder und Kindeskinder, sich ein für alle Mal dort niederlassen. Ein Nachkomme Davids wird dann über sie herrschen und für immer ihr König sein. Ich schließe einen ewigen Bund mit den Israeliten und gewähre ihnen meinen Frieden. Zu einem großen Volk lasse ich sie werden und mein Heiligtum soll für alle Zeiten in ihrem Land stehen. Dann werde ich selbst bei ihnen wohnen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Mein Tempel soll für immer in ihrem Land bleiben, damit auch die anderen Völker erkennen, dass ich, der Herr, Israel zu meinem heiligen Volk gemacht habe. Die Bibel erzählt uns immer wieder davon, dass Jesus wiederkommt und er wird einen ewigen Frieden herstellen. Einen ewigen Frieden, nachdem du und ich uns sehen. Und es gibt auch Menschen, die diskutieren darüber, ob wir heute in biblischen Zeiten leben. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten verfolgt, ob ihr es mitbekommt, aber wisst ihr was? Ich glaube, wir leben ganz tief in biblischen Zeiten. Denn nach gefühlten Ewigkeiten ist das Volk Israel in ihr Land zurückgekehrt und sie sind noch dabei. Sie sind noch dabei, zurückzukehren in ihr Land. Und diese physische Anwesenheit in Israel ist nur der erste Schritt, sagt Gott. Denn es geht im nächsten Schritt darum, dass die Herzen des Volkes Israels Jesus erkennen. Und dazu sagt Jesus in Matthäus 23, mich werdet ihr erst dann wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Und Jesus sagt damit, dass solange die Juden das nicht erkennen, wird er nicht wiederkommen. Und jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Mal rein hypothetisch, wenn du der Teufel wärst und ansatzweise verstanden hättest, was der Auftrag des Volkes Israel ist, nämlich das Setting zu kreieren für das Wort Gottes, für die Bibel, das Setting für das erste Kommen und das zweite Kommen von Jesus zu kreieren und dass die Erkenntnis des Volkes Israels die Voraussetzung dafür ist, dass Jesus wiederkommt. Was würdest du tun? Du würdest alles tun, um dieses Volk zu vernichten. Und die zweite Berufung des Volkes Israel, die auch in diesem Gebären liegt, ist es, für dieses Volk zu leiden. Und was ist das für eine krasse Berufung? Als Gott den Bund mit Abraham eingeht, da hat Abraham eine Horrorvision. Und das lesen wir in 1. Mose. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm: Schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und ab Vers 8. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Darauf bekam er zur Antwort: Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mitten durch und lege die Hälften einander gegenüber. Nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, was Gott ihm befohlen hatte, und als Raubvögel sich auf die Tiere stürzten, verscheuchte er sie. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine schreckliche Angst überkam ihm, eine dunkle Vorahnung, dunkle Vorahnungen beunruhigten ihn sehr. Und da sagte Gott zu ihm: Ich vertraue dir jetzt etwas an, das in der Zukunft geschehen wird. Deine Nachkommen werden in einem fremden Land unterdrückt. Sie arbeiten dort als Sklaven, 400 Jahre lang. Aber ich werde das Volk bestrafen, das sie dazu gezwungen hat. Mit großen Reichtümern werden sie von dort wegziehen. Nach 4 Jahrhunderten kehren sie in das Land Kanaan zurück. Gott sagt Abraham: Ich will mit dir einen Bund schließen, dass durch dein Leben hindurch Millionen von Menschen eines Tages bei Gott sein werden. Ich will mit dir einen Bund schließen, in dem ein Volk entsteht, das das Wort Gottes, die Bibel, kreiert, wo das Setting dafür entsteht, dass Jesus kommt, aber auch, wo dieses Volk leiden wird, wenn die Raubvögel, und in einer anderen Übersetzung steht Aasgeier, wenn diese Aasgeier kommen. Und wisst ihr, wie viele Raubvögel hat es in der Vergangenheit und auch in der Kirchengeschichte gegeben? Auch die Kirche hat in einer verblendeten Theologie in der Geschichte sich dazu hinschlagen lassen, die Juden zu verurteilen. Und seit 2000 Jahren werden Juden und Christen verfolgt, misshandelt und auch getötet. Und irgendwie sitzen wir hier in Deutschland so ein bisschen in einem goldenen Käfig, weil ich glaube, wir kriegen es manchmal einfach nicht so richtig mit. Und wisst ihr, in manchen Ländern ist das wirklich ein Kampf mit Waffen, mit Gewalt. Aber es ist auch ein geistlicher Kampf. Und Paulus fordert uns Christen auf in diesem geistlichen Kampf. Und wer es von euch nachlesen will, es steht in Epheser 6, dass wir in diesem geistlichen Kampf zum Schwert des Geistes, zu dem Wort Gottes, zu der Bibel greifen, zu beten, an Jesus dran zu sein, vom Heiligen Geist uns leiten zu lassen, wach und bereit zu bleiben. Und es gibt diese geistliche Armee, es gibt diese Armee der Christen, die in diesem geistlichen Kampf steht. Aber es gibt in diesem Kampf auch Probleme. Es gibt 4 Probleme. Das erste Problem ist, dass die weltweite Armee der Christen sich oft gar nicht bewusst ist, dass sie im Kampf ist. Irgendwie, ja, es geht uns ja gut. Kriegen wir es mit? Bin ich mir bewusst, dass ich in diesem Kampf stehe? Zweites Problem: Die Armee hat oft gar keine Ahnung, wie sie diesen Kampf überhaupt kämpfen soll. Drittens: Es gibt keine Einheit in dieser Armee. Wir Christen streiten uns sehr oft darum, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat. Wir streiten uns um Dinge, die es irgendwie nicht wert sind zu streiten. Und ein viertes großes Problem ist: Die Beteiligten in dieser Armee haben oft gar keine direkte Beziehung zum Armeechef, zu Jesus. Sie wissen nicht, wie sie die Bibel lesen oder verstehen sollen. Aber wisst ihr, aber diese Armee ist die Hoffnung dieser Welt. Und jetzt können wir uns fragen, du und ich, was hat es mit mir zu tun? Und vielleicht hat es mehr mit dir und mir zu tun, als uns bewusst ist. Fange ich an, Jesus zu suchen, eine lebendige Beziehung mit ihm zu haben, die Bibel zu lesen, seinen Gott durch sein Wort zu mir sprechen zu lassen, Next Steps zu gehen, Lebensbereiche mit Jesus anzugehen, wo ich sage, ja, da habe ich Baustellen, Lebensbereiche anzugehen und die sagen, Jesus, da möchte ich dir ähnlicher werden. Und was tue ich, damit diese Armee der Christen die Hoffnung der Welt sein kann und sich nicht in Sinn und wertlosen Diskussionen im Wer hat Recht oder Wer hat nicht Recht verliert. Eine weitere Rolle des Volkes Israel neben dem Kreieren des Wortes Gottes und das Setting zu schaffen für das erste und zweite Kommen von Jesus ist die Berufung, eine Priesterschaft zu sein. Als Abraham seine Berufung von Gott bekommt, dass aus ihm ein Volk entsteht, gibt es einen Moment, wo Gott zu ihm sagt, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Und wenn wir das lesen, dann denken wir vielleicht, ey, was ist das für ein Gott? Wie kann er sowas verlangen? Wie kann er das nur tun? Und vielleicht meinen wir dann daraus schließen zu können, Gott meint es doch nicht gut. Wenn Gott sowas verlangt, weiß nicht, ob ich mit so einem was zu tun haben möchte. Aber Abraham geht. Abraham geht im Vertrauen. Vielleicht auch im Vertrauen, dass er weiß, ja, auch Gott ist alles möglich. Gott kann seinen Sohn auch wieder zum Leben wieder erwecken. Abraham vertraute Gott, weil er wusste, dass Gott einen anderen Plan hatte. Und als er das Messer in Isaak rammen will und der Engel Gottes ihn abhält, hat er eine Vision. Und Gott nimmt ihn in einem Sprung 2000 Jahre mit nach vorne. Das könnt ihr in Johannes 8 nachlesen. Und er sieht auf dem gleichen Berg Moria einen anderen jungen Mann, der das Holzkreuz trägt. Und zuerst denkt er, das ist sein Sohn Isaak. Und dann sieht er, nein, es ist Jesus. Er geht dort hinauf und er wird gekreuzigt. Es war schon immer Gottes Plan, dass er seinen Sohn schickt für dich und mich. Dass er seinen Sohn für dich und mich hingibt. Denn allso sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Für dich und für mich. Und es war nie sein Plan, dass Abraham seinen Sohn opfert, sondern es war sein Ziel, dass Abraham das Calling, die Berufung bekommt und wahrnimmt, dass für das Volk Israel, dass es den Job als Priestertum machen wird. Und als Jesus dann kommt, beim ersten Mal, da war das komplette Volk der Juden komplett verblendet. Sie haben ihn nicht erkannt. Jesus kam in sein Eigentum und sie erkannten ihn nicht. Aber wisst ihr, diese Verblendung war die Voraussetzung, dass sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben. Diese Verblendung war der Punkt. Denn ich glaube, wenn sie sich bewusst gewesen wären, mit wem sie zu tun haben, wenn sie sich bewusst gewesen wären, dass es der Sohn Gottes ist, und nur ansatzweise verstanden hätten, ja, um was es hier geht, da hätten sie das niemals zugelassen. Sie hätten niemals gesagt, ey, nee, das mache ich nicht. Sie waren verblendet. Sie waren blind. Und deshalb haben sie es gemacht. Und Paulus sagt, dass uns diese Verblendung zum Segen gedient hat. Und jetzt bitte aufpassen, weil das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt glauben, dass die Juden hier versagt hätten, dann verstehen wir Gottes Plan nicht. Weil, und vielleicht erinnert ihr euch den Anfang der Message, es schon vor Beginn der Welt Gottes Plan war, dass er seinen Sohn für dich und mich am Kreuz hingibt. Und deswegen hatte Gott diese Verblendung des Volkes der Juden zugelassen. Am Kreuz sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als ich das gelesen habe bei der Vorbereitung dieser Message, da habe ich das ganz neu verstanden. Dass Jesus hier sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wussten es nicht, weil sie verblendet waren. Und damit sagt Jesus auch, dass selbst die Verblendung von dir und mir Gott nutzen kann, dass daraus Segen entsteht. Und Jesus sagt auch, dass er ihnen, den Juden, die Schuld nicht gibt, sondern dass er einen Weg mit ihnen gehen wird. Denn beim zweiten Kommen von Jesus werden ihnen die Augen aufgehen. Und Paulus sagt, wenn schon die Verblendung der Juden vor 2000 Jahren uns Heil gebracht hat, wie viel mehr wird es geben, wenn mit dem Volk der Juden die Augen aufgehen und sie Jesus erkennen? Welcher Segen wird dann erst kommen? Gott hat Israel nicht aufgegeben. Gott hat die Kirche nicht aufgegeben. Gott hat dich und mich nicht aufgegeben. Er liebt dich so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich gegeben hat. Und ich will dich fragen, was spricht dich an? Was spricht dich heute an? Ist es vielleicht dran, dass du sagst, Jesus, es gibt in meinem Leben Lebensbereiche, die ich dir hinlegen möchte, wo ich umkehren möchte? Vielleicht ist es aber für dich auch dran, dass du einen Schritt machen möchtest, weil du sagst, dass du es nicht ernst genommen hast, dass Jesus wiederkommen wird. Und vielleicht möchtest du Jesus dein Herz ganz neu hinhalten. Vielleicht stehst du aber auch vor der Frage, welches Calling, welche Berufung hat Gott über meinem Leben? Dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen und ihm das zu sagen. Oder auch nachher ans Kreuz zu kommen oder hier nach vorne zum Face-to-Face-Team. Da werden Menschen sein, die gerne mit dir beten. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, ich kenne diesen Jesus nicht. Dann lade ich dich ein, diesen ersten Schritt zu machen und zu Jesus zu sagen, ich will dich heute, jetzt, ich will dich kennenlernen. Ich will dich erleben. Ich will dich in mein Leben lassen. Ich möchte diese Chefentscheidung treffen, dich zum Chef meines Lebens zu machen. Jesus, und ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist. Jesus, und ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du diesen Weg gegangen bist. Und Herr, ich habe gerade diese Szene im Garten Gethsemane vor Augen. Wie du gerungen hast, wie du Angst hattest. Und du gesagt hast zum Vater, dein Wille soll geschehen. Und du diesen Weg gegangen bist ans Kreuz. Jesus, ich danke dir dafür. Jesus, und du siehst, wo jeder jetzt hier von uns steht. Du siehst, welche Gedanken jedem von uns durch den Kopf gehen. Und wenn dich der Heilige Geist jetzt wirklich irgendwo berührt und dir Dinge aufzeigt, dann darfst du ihm das hinlegen. Du kannst ans Kreuz kommen und deine Lasten dort ablegen, weil Jesus diese Last schon mitgenommen hat. Amen.